Guten Morgen. Ja, Weihnachten überlebt alle, wohlgenährt, alle satt. Schön. Wart ihr mit den Weihnachtsgeschenken zufrieden? Habe ich letztes Jahr schon gefragt, gell? Ja. Ich muss da noch ein bisschen basteln. Er erkennt mich nicht. Eigentlich sollte das Ding eine Gesichtserkennung haben. Er erkennt mich nicht. Wahrscheinlich, weil ich ihn zu oft mit Maske angucke. Aber gut, so ist es. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Insbesondere auch ihr in den unendlichen Weiten des weltweiten Netzes, dass ihr auch euch zugeschaltet habt. Schön, dass wir auf diese Art wenigstens übers Internet die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu pflegen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und von daher einen herzlichen Gruß nach Hause zu allen. Ja, wie gesagt, der Hunger ist gestillt und jetzt gibt es gewissermaßen nachträglich zum Weihnachtsfest von uns Predigern, von uns Lehrbrüdern sowas wie ein Geschenk, das wir euch machen, das wir aber auch uns selber so ein bisschen machen wollen. Wir haben uns in unserer letzten Besprechungssitzung, kann man ja gar nicht mehr sagen, in unserem letzten gemeinsamen Video gucken, wie wir uns da über die Bildschirme gesehen haben, entschlossen, eine Predigtreihe zu starten und uns so nach und nach eben durch ein Buch der Bibel durchzupredigen. Allerdings, wie so oft, gilt auch hier das Motto von Radio Erivan, das stimmt halt nur im Prinzip, denn wir wissen ja, nichts ist so schön wie flexible Prinzipien und deswegen werden wir uns auch nicht sklavisch Woche für Woche an diesem Bibelbuch entlanghangeln, sondern es ist selbstverständlich, dass wir auch den Rest dieses Jahres und auch im nächsten Jahr besondere Anlässe würdigen und uns bemühen werden, unsere Predigten aktuell zu halten. Und deswegen wird dieses Prinzip nicht nur an Silvester, sondern auch schon am 3. Januar wieder unterbrochen, indem eben die Jahreslosung dann, soweit ich das mitgekriegt habe, Grundlage sein soll. Und natürlich werden wir auch an Karfreitag und an Ostern die Themen zugrunde legen und den Anlass würdigen. Aber gut, worum soll es gehen in den nächsten Predigten? Nun, wir wollen uns eine Gemeinde von den ersten Gemeinden damals näher angucken, die näher kennenlernen. Und wir werden halt feststellen, dass die Zeiten damals den Zeiten heute ähnlicher sind, als wir uns das gedacht hätten und als das uns manches Mal auch lieb wäre. Wir werden sehen, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, eigentlich nichts Neues sind, dass die auch damals schon eine Rolle gespielt haben. Kurzum, wir haben uns entschlossen, den ersten Korintherbrief in den Predigten anzusehen und zu lernen, was Gott durch Paulus der damaligen Gemeinde zu sagen hatte und eben was das auch für uns heute noch bedeutet. Anfangen werde ich deswegen heute nur mit den ersten 9 Versen und dem Gruß, den Paulus der Gemeinde entgegenbringt. Ich mache also gewissermaßen den Aufschlag zu dieser Predigtreihe und auch den Dank, den Paulus am Beginn seines Briefes der Gemeinde entgegenbringt, werden wir uns ansehen. Und ich möchte die Predigt mit einem kleinen Preisausschreiben beginnen, sodass es lohnt, aufzupassen. Und deswegen kommt jetzt die Aufgabe für alle, die mitdenken und aufpassen wollen. An einer Stelle dieser Predigt, da werdet ihr euch an einen Film erinnert fühlen. Und zwar an einen Film des deutschen Regisseurs Werner Herzog, falls den jemand kennt. Ich gehe davon aus, dass der bekannt ist. Und die ersten 3, die mir sagen, wo der Bezug ist dieses Filmes zur Predigt. Ja, soll das ein. Die kriegen von mir ein Buch, und zwar das ich hier so einblende, Das Leben des Messias von Arnold Fruchtenbaum. Und damit alle und eben auch die, die im Netz hier jetzt zuschauen, gleichberechtigt sind, sollt ihr mir die Auflösung nachher auch gar nicht sagen. Das heißt, ihr habt auch noch Gelegenheit, ein bisschen zu googeln, ein bisschen Wikipedia zu bemühen. sollte mir die Auflösung gar nicht sagen, sondern ihr solltet mir per E-Mail schreiben, und zwar ab morgen früh, 9 Uhr, 28.12., 9 Uhr, Einsendebeginn. Früher hat es immer geheißen Einsendeschluss, heute machen wir Einsendebeginn. Und eben die ersten drei, die ersten drei richtigen Ergebnisse natürlich, die gewinnen. Viel Erfolg. So, aber jetzt genug der Vorrede zum Text dieser ersten neun Verse, und ich lese nach der NEÜ, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die, die Jesus Christus geheiligt hat, die berufenen Heiligen, und an alle, die irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Gnade und Friede seien mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Immer wieder danke ich Gott für euch und für die Gnade, die Gott euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn durch ihn seid ihr in jeder Beziehung und jeder Art von geistlicher Rede und Erkenntnis reich gemacht worden. Die Botschaft von Christus hat festen Boden unter euch gewonnen. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und so wartet ihr zuversichtlich auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch bis ans Ende Festigkeit verleihen, sodass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus frei von jedem Tadel dasteht. Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Und himmlischer Vater, auf diese Treue können wir uns in allen Dingen berufen. Hab Dank dafür. Und Herr, sei jetzt auch treu in der Auslegung dieses Wortes. Bitte, Herr, sei du derjenige, der hier redet. Öffne uns den Sinn dieses Wortes. Zeige uns, was du uns sagen möchtest. Amen. So, als erstes meine ich, wäre es gar nicht ganz verkehrt, wenn man sich so ein bisschen mit dem Autor beschäftigt, der diesen Brief geschrieben hat. Autor stimmt nicht ganz. Wir wissen, auch dieser Brief, gerade auch dieser Brief, ist von unserem himmlischen Vater, von Gott inspiriert, vom Geist inspiriert. Insofern geht es eher um den Schreiber. Und ihr wisst das, er stellt sich auch vor, Paulus von Tarsus. Paulus hat diesen Brief geschrieben, und wenn man sich mit dieser Person, mit Paulus, so ein bisschen näher befasst, wenn man mal guckt, was die Bibel über ihn zu berichten hat, dann stellt man fest, dass das eine wahrhaft schillernde und beeindruckende Figur in der Geschichte, in der Heilsgeschichte Gottes ist. Er war in Tarsus geboren, Tarsus, ein Handelsplatz in der heutigen Türkei, im Süden der Türkei, gelegen an der Mittelmeerküste, genau genommen ein paar Kilometer drin, hatte aber einen reichen Handelshafen. Und in diesem Handelszentrum gab es eben auch eine jüdische Gemeinde, zu der Paulus, genauer gesagt seine Eltern, gehört haben. Aller Vermutung nach Angehörige der Oberschicht, wohlhabende Familie, denn wir wissen von Paulus, dass er das römische Bürgerrecht hatte. Und das hatten damals eben nicht viele. Das hat unter Umständen auch Geld gekostet. Von Jugend an schon wurde Paulus, allerdings nicht in Tarsus, in seiner Geburtsstadt, sondern in Jerusalem, zum Tora-Lehrer ausgebildet. Hat also Schulen besucht, geistliche Schulen, theologische Schulen, würde man heute sagen, und war Schüler des Rabbi Gamaliel. Das war damals eine Top-Adresse. Ja, man kann wirklich sagen, eine erstklassige jüdische Ausbildung hat er genossen. Zum ersten Mal in der Bibel tritt er dann in Erscheinung mit ungefähr 30 Jahren, und zwar als eifriger Verfolger der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Da hat er sich hervorgetan, hat die ersten Christen verfolgt, hat sie vors Gericht gebracht, und zum ersten Mal, und da tritt er jetzt wirklich in Erscheinung, leitet er dann die Hinrichtung von Stephanus. In Apostelgeschichte 7 könnte man das nachlesen, wenn man die Zeit sich dazu nehmen möchte. Er leitet die Hinrichtung des Stephanus und wütet auch danach weiter unter der Gemeinde. Und der Erfolg, der beschieden ist, ist der, dann, dass er eben die jüdische Gemeinde aus Jerusalem vertreibt, dass viele ausweichen ins Umland und sich in andere Städte, in anderen Städten niederlassen. Paulus hat das dann zum Anlass genommen, vom hohen Priester, der dafür zuständig war, sich Empfehlungsschreiben geben zu lassen für die Gemeinden in Damaskus und eine Vollmacht geben zu lassen, eben die Gläubigen in Damaskus und in der Umgebung von Damaskus zu verfolgen und zu verhaften. Wir wissen, dass er dort allerdings nicht so ankam, wie er in Jerusalem losgezogen war, denn es geschah eben eine der bekanntesten Begebenheiten aus der Geschichte der Gemeinde. Kurz bevor Paulus in Damaskus ankommt, da erschien ihm der Auferstandene selbst. Und eben nicht einfach so als Vision, sondern Jesus erscheint im hellen Licht, in der Schechina Gottes. Paulus hat eine Gotteserscheinung, die dazu führt, dass er zu Boden geht. Und Jesus weist Paulus darauf hin, dass er selbst es ist, den er verfolgt. Jesus sagt dem Christenverfolger, du verfolgst hier nicht irgendjemanden, du verfolgst mich, Gott, den, der diesen Glanz um sich hat, der diesen Lichterglanz, diese Schechina um sich hat. Und du verfolgst, indem du die Gemeinde verfolgst, eben mich als Haupt der Gemeinde. Denn ich bin verbunden mit meinem Leib. Das Ergebnis ist auch bekannt. Paulus wird blind, er wird nach Damaskus geführt und hat dort dann erstmals 3 Tage Zeit, über dieses Geschehen nachzudenken und darüber zu beten. Und nach dieser Zeit wird er von Hananias, der ebenfalls vom Herrn zu Paulus geschickt werden musste, der hatte, kann man sich vorstellen, erstmal Angst davor, diesem Christenverfolger zu begegnen, wurde er von Hananias getauft. Dass seine Bekehrung aber echt war, liebe Gemeinde, das konnten die Brüder und Schwestern damals in Damaskus sofort sehen. Denn Paulus fing schon in Damaskus an, in den Synagogen den Auferstandenen zu predigen, von Jesus zu rühmen und ihn zu preisen. Danach ging er dann nach Arabien, in die Gegend südlich von Damaskus, und kam dann wieder kurze Zeit zurück nach Damaskus, bis er dann eben von aufgebrachten Juden in Sicherheit gebracht werden musste. Die waren wohl ziemlich entsetzt, ziemlich aufgebracht darüber, dass eben dieser hohe Gelehrte sich plötzlich zu diesem neuen Glauben, zu dieser neuen Sekte, zu den Christen bekannte und den Auferstandenen predigte. Jedenfalls, er wurde in Sicherheit gebracht, kam nach Jerusalem zurück und predigte auch da, bis er fliehen musste, und dann zurück nach Tarsus und in seine Heimat und von dort dann nach Antiochien, und dann ging es los mit den bekannten 3 Missionsreisen. Was mir auffällt an dieser Geschichte der Bekehrung von Paulus ist, dass es das Eingreifen Jesu gebraucht hat für die Bekehrung. Nicht? Obwohl Paulus die Rede des Stephanus, die er unmittelbar vor seiner Verurteilung und seiner Hinrichtung gehalten hat, gehört hat, hat er sich nicht bekehrt. Es hat das Eingreifen Jesu selbst gebraucht, um diesen Schritt zu tun, damit der Groschen fällt, wie man so schön sagt. Es ist eben nicht Errungenschaft von irgendeinem Menschen oder gar vom Bekehrten selbst. Es ist Gnade und es ist Zuwendung Gottes. Und durch dieses Eingreifen des Herrn wird aus dem großen Verfolger der Gemeinde ein glühender Verfechter des Evangeliums und ein Missionar, der viele Gemeinden gegründet und auch gepflegt hat. Und eben ein Missionar eben auch, der sich der Notwendigkeit dieser Berufung stets bewusst ist. Deswegen auch hier in der Eingangsformulierung gleich im ersten Satz bezeichnet er sich als berufener Apostel. Er unterstreicht, dass er nichts aus sich selbst heraus ist, dass er eben berufen ist. Und von wem berufen? Von Jesus Christus persönlich. Für Paulus war das in besonderer Weise wichtig, denn es wurde ihm immer wieder streitig gemacht. Er war eben kein Weggenosse Christi auf Erden, sondern er hat ihn persönlich erst später kennengelernt. Jedenfalls wissen wir nichts davon, dass er Jesus mal begegnet wäre. Er hat ihn persönlich eben erst in diesem Erlebnis vor Damaskus kennengelernt. Deswegen, er unterstreicht es immer wieder, er wird auch von den Gemeinden deswegen offensichtlich immer wieder in Frage gestellt. Paulus verteidigt diese Apostolizität und er ist sich dessen bewusst, dass er nichts aus sich selbst heraus ist. Zurück zum Text. Paulus macht bereits auch in diesen einleitenden ersten 9 Versen des Briefes völlig deutlich, wer der Quell aller guten Dinge, aller guten Gaben ist und wer das Haupt der Gemeinde ist. Es ist eben Jesus Christus, der auferstandene Messias, der Heiland der Welt. Allein in diesen ersten 9 Versen wird der Name Jesu 9-mal genannt. Aus ihm kommen alle guten Dinge und ohne ihn, und das wird dadurch ganz klar und deutlich, kann in seiner Gemeinde eben nichts geschehen, kann nichts gehen, ist nichts möglich. Darf auch nichts möglich sein, weil alles, was ohne ihn geschieht, Menschenwerk wäre. Jesus hat die Gemeinde geheiligt. Das heißt, wer zur Gemeinde gehören darf, ist aus der Welt und aus den Völkern der Welt herausgerufen. Er ist geheiligt, also abgesondert für Gott. Wenn du zur Gemeinde Jesu gehören darfst, dann bist du ausgesondert von Gott durch Jesus Christus. Im griechischen Urtext verwendet Paulus da den Begriff Hagios. Und mit Hagios haben die Griechen die Heiligung zum Zwecke der Darbringung für den Gottesdienst bezeichnet. Es ging darum, und das macht dieses Wort klar, dass an Gottes Reinheit als Teil des göttlichen Wesens eben teilgenommen werden darf. Wer so geheiligt ist auf diese Art und Weise, wer so von Jesus geheiligt wurde, der ist abgesondert von irdischer Beschmutzung. An dem kann der Schmutz, der eben mal passieren mag, nicht hängen bleiben. Und dabei meint das vor allen Dingen zunächst einmal die moralische Heiligkeit. Das alles ist eben denen, die Jesus zur Gemeinde in Korinth berufen hat, zu eigen. Paulus macht aber auch klar, dass dieses Wort weit über die Brüder und Schwestern in Korinth hinausgeht. Es ist eben an alle gerichtet, die den Namen von Jesus anrufen. Dieses Wort ist also in gewisser Weise das Ergebnis des Glaubens an Jesus, wie Johannes in seinem Evangelium im Kapitel 1, Vers 12 es formuliert hat: Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer ihn anruft, eben weil er an seinen Namen glaubt, wer an seinen Namen glaubt, wer ihn also zum Herrn seines Lebens gemacht hat, der darf auf diese Weise, in dieser Weise geheiligt sein. Wer durch Jesus geheiligt ist, der ist frei von der Beschmutzung der Sünde, denn er darf sich auf das Opfer des Heilands berufen. Und noch einmal, Paulus macht auch klar, dass dies allen gilt, die eben irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen. Die also Jesus, den Messias, als den Heiland der Welt bekennen. Und damit wird eben auch klar, was dieses Wort mit uns zu tun hat, dass es auch dir und mir gilt. Wir können uns, wenn wir diesen Brief an die Gemeinde in Korinth lesen, eben nicht im Sessel zurücklehnen oder im Sofa zurücklehnen und sagen, Schnee von gestern mag damals gegolten haben, heute ist eine andere Zeit, wir sind weit weg von Korinth. Die Botschaft von Paulus geht eben alle an, die irgendwo den Namen, und ich möchte hinzufügen, auch irgendwann den Namen von Jesus Christus anrufen. Nicht nur die Brüder und Schwestern in Korinth, sondern auch dich und mich. Korinth, liebe Gemeinde, ist in diesem Sinne überall und eben nicht nur auf dem Peloponnes. Und das bringt uns jetzt so ein bisschen an die Stelle, uns damit zu beschäftigen, was das für eine Stadt war, Korinth, und uns mit den Zuständen, die damals herrschten, etwas näher zu beschäftigen. Auf der Karte könnt ihr sehen, wo Korinth liegt, damals wie heute. Ja, am Übergang zwischen dem Festland Griechenland, Attika, und dieser Halbinsel im Südwesten, dem Peloponnes. Und Korinth war damals, das muss man wissen, eine relativ neue Stadt. Die war erst vor ungefähr 100 Jahren wieder aufgebaut worden, im Jahr 44 vor Christus, kann man sich gut merken. Als Cäsar ermordet wurde, wurde Korinth wieder aufgebaut, weil es ungefähr weitere 100 Jahre vorher durch ein Erdbeben zerstört wurde. Ja. Und obwohl es eine recht neue, eine recht junge Stadt war, war es eine der wichtigsten Städte von Griechenland und es war Hauptstadt der römischen Provinz Achaia und als solche auch Residenz des römischen Prokonsuls. war damals übrigens Gallio, ein Bruder des bekannten Philosophen Seneca. Von dem könnt ihr dann auch lesen, wenn ihr euch mal mit Apostelgeschichte 18 befasst. Der Geschichte, ich werde nachher kurz draus vorlesen, der Geschichte gemeint in Korinth. Paulus hatte mit dem auch zu tun. Nun gut, Korinth, wir sehen es, auch Korinth liegt an der See und wie wir wissen, haben Hafenstädte schon immer und überall einen eher fragwürdigen Ruf. Wohl infolge der Seeleute, die da an Land gehen und nach Zerstreuung suchen. Und Korinth hatte nicht nur einen Hafen, Korinth hatte zwei Häfen. Auf dieser Landenge, auf der einen wie auf der anderen Seite war ein Hafen. Es lag, wie man sieht, auf dieser Landenge, dem Isthmus, so heißt diese Landenge, der den Peloponnes, eben diese Halbinsel im Südwesten Griechenlands mit dem Festland verbindet. Und die Korinther, die lebten jetzt, und zwar lebten die bestens davon, die Waren vom einen Hafen in den anderen Hafen zu transportieren. Warum lebten die da so gut davon? Hätte man das nicht gemacht, hätten die Kaufleute ihre Schiffe um den ganzen Peloponnes herumfahren lassen müssen. Man sparte Zeit, man sparte Geld. War eine prima Sache. So ähnlich wie heute Kanäle, weiß nicht, der Panama-Kanal oder auch der Suez-Kanal, die rechtfertigen ihre Gebühren, die teuren Gebühren ja dadurch, dass man ganz große Strecken mit dem Schiff nicht zurücklegen muss. Und die waren damals sogar auf eine ziemlich geniale Idee gekommen, die Griechen, kleinere Schiffe, die haben die da über Land geschleppt. Ja, da gab es so einen Fuhrweg, der planiert und gepflastert war. Diolkos hat er geheißen. Eine hochinteressante Geschichte der Diolkos. Und auf diesem Diolkos konnten kleinere Schiffe auf Karren verladen und dann über Land gezogen werden. Nun gut, Korinth, man kann sich's vorstellen, war eine Weltstadt. Und es war eine Stadt mit extremen sozialen Gegensätzen. Zwei Drittel der Bevölkerung Korinths waren Sklaven. In den Straßen drängten sich Kaufleute und Großunternehmer, die aus dem ganzen Römischen Reich zusammengekommen waren. Aus Rom ebenso, wie aus Griechenland, aus Palästina, aus Syrien und Ägypten und wo man eben damals als Kaufmann herkam. Sprichwörtlich für Athen war auch die Sittenlosigkeit Athens und das hatte nicht nur mit dem Hafen zu tun, den ich erwähnt habe, das hatte auch damit zu tun, dass Athen bekannt war für seinen Tempel der Aphrodite, der römischen Liebesgöttin und Fruchtbarkeitsgöttin. Und in diesem Tempel oder vor diesem Tempel gaben sich eben Priesterinnen der Tempelprostitution hin. Und genauso gab es in Athen, Quatsch, in Korinth, damals jeden, so gut wie jeden religiösen Kult, den die damalige Welt zu bieten hatte. Orientalische Gottheiten, Isis oder Serapis, die von den Phöniziern mitgebracht wurden, die wurden genauso gehuldigt und angebetet wie die römischen oder griechischen Gottheiten. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, eine völlig offene Gesellschaft. Eine Gesellschaft aber, die praktisch ohne moralische Grundsätze, ohne moralische Maßstäbe lebt, die aber nur das eigene Vergnügen und das eigene Wohlergehen zum Maßstab macht und sucht. Alles war recht, wenn es nur eben eigenen Zielen diente. Und man musste sich schon selbst durchsetzen, um voranzukommen. Und da finde ich, dass diese Situation der heutigen durchaus ähnlicher ist, als man das wahrhaben möchte. Und entsprechend setzte sich eben auch die Gemeinde zusammen. Wie gesagt, auch in der Gemeinde erheblichste soziale Unterschiede. Reiche, superreiche wahrscheinlich, würde man heute sagen, genauso wie Arme und Arme in einem Sinne, wie wir ihn heute eigentlich in Westeuropa, in Deutschland überhaupt nicht mehr kennen, Superarme, ja, Tagelöhner, die von der Hand in den Mund leben, wurden genauso zur Gemeinde gezählt, Sklaven genauso wie Freie. Und durch die Zustände in der Stadt wurde jetzt den Geschwistern, die sich losgesagt hatten von der Welt, die sich zu Jesus bekannt haben, eben jeden Tag auch das ehemalige eigene sündhafte Leben vor Augen geführt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Geschwister durchaus belastete und dass sie immer wieder in Versuchung gerieten, alte Verhaltensweisen, die sie als sündhaft und falsch erkannt hatten, eben wieder zu beginnen, dass sie in Versuchung waren, sündhaftes Verhalten, dessen sie Herr geworden waren, von dem sie erlöst worden waren, wieder hinzugeben. Man war ja frei. Und lieber Bruder und liebe Schwester, wie ist das mit dir und wie ist das mit mir? Also ich kenne das gut, dass ich immer mal wieder mit Versuchung zu kämpfen habe und mit alten Sünden in Gefahr gerate. Und dann erweist sich eben auch heute, dass die Heiligung, die Absonderung von der Welt nicht aus eigener Kraft geschehen kann, sondern nur durch Jesus. Nichts an dieser Heiligung ist selbst errungen oder selbst verdient. Und wo er nicht heiligt, gibt es auch nichts, was heilig wäre. Und nur durch sein Opfer kann diese Heiligung geschehen. Ja, und neben diesen wirklich großen geistlichen Problemen kam noch ein weiteres auf die Gemeinde bzw. auf das Römische Reich zu, und zwar in Gestalt dieses Herrn hier. Farbfotos gibt es da leider nicht. Der ist nur in Schwarz-Weiß erhalten geblieben. Nero, Claudius, Kaiser, Augustus, Germanicus. Oder kurz Nero, so ist er bekannt. Der fünfte Kaiser des Römischen Reichs. Und der unterschied sich jetzt von den meisten, bis auf einen, seiner Vorfahren und von den meisten seiner Nachfolger dadurch, dass er bereits zu Lebzeiten Göttlichkeit in Anspruch nahm. Dass er sich also anders als die anderen, die in der Regel erst vom Senat nach ihrem Ableben vergöttlicht wurden, dass er sich schon zu Lebzeiten als Gott bezeichnen und zwingend anbeten ließ. Und damit brachte er die Christen eben in das Dilemma. An sich Staatstreue, ja, aber den Kaiser und damit den Staat als Gott anzubeten und ihn zu bekennen, das geht nicht. In diesem Weltreich also, in diesem römischen Weltreich, welches wirklich reich war an den verschiedensten Gottheiten und wo man an und für sich auch völlig entspannt war, wenn der eine die eine Gottheit anbetete oder nicht, da verlangte Nero von allen seinen Untertanen zwingend als Gott anerkannt zu werden. Kurzum, die Verfolgung der Gemeinde durch den römischen Staat kündigte sich so nach und nach an. Nero, 37 geboren, bestieg bereits als 17-Jähriger im Jahre 54 den Thron. Der Brief an die Gemeinde in Korinth wurde um diese Zeit wohl im Jahr 55 geschrieben. Die Christen in Korinth waren also zum Glauben an Christus gekommen, wurden aber gelockt von einem ausschweifenden Leben um sie herum auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben bedroht durch einen Staat, der völlige Ergebenheit verlangte. Nicht ohne Grund hat man damals in Nero den Antichristen gesehen, jedenfalls teilweise. Er ähnelt schon sehr dem Antiochus Epiphanes, den Daniel vorher gesagt hatte. Und genau da, liebe Gemeinde, und auch das sollten wir uns immer wieder klar machen, und zwar besonders in den heutigen Tagen, genau da weicht unsere heutige Situation eben von der Situation der Gemeinde in Korinth ab. Wohl, wir werden versucht, wohl locken Zerstreuung und auch Annehmlichkeiten um uns herum. Aber wir haben hier eben das Privileg, in einem freiheitlichen Staat zu leben, der uns auch die freie Ausübung unseres Glaubens garantiert. Und ich meine, dass dies leider gerade von uns Christen viel zu häufig übersehen wird. Wir jammern viel zu oft und beschweren uns, anstatt unserem Gott dankbar zu sein für die Freiheit, die er uns eben auch in unserem bürgerlichen Leben schenkt. Aber letzten Endes verniedlichen wir dadurch die Probleme der Brüder und Schwestern damals. Und diese Probleme gibt es bis heute. Ich habe gestern erst ganz kurz einen Artikel quer gelesen in der FAZ, bevor er hinter der Bezahlschranke im Internet verschwand, über die Situation der Gemeinden in China zu Weihnachten und was die für Probleme haben, wie die ständigem Druck ausgesetzt sind, gerade an diesen christlichen Hochfesten wie Weihnachten. Eine völlig andere Situation, liebe Brüder und Schwestern. Und wir sollten die Liebe Gottes, die uns diese bürgerliche Freiheit eben genießen lässt, nicht verkennen. Zurück zu unserem Text. Paulus wünscht der Gemeinde Frieden. Jetzt könnte man sagen, klar, Das ist die ganz normale orientalische Grußformel damals und ist auch heute noch gelegentlich. So macht man das mit einem Brief, man beginnt mit dem Friedenswunsch. Aber Paulus macht eben deutlich, dass er einen ganz besonderen Frieden zu wünschen hat. Der Friede Gottes und der Friede von Jesus. Ein Friede eben, den die Welt nicht kennt und der weit über das hinausgeht, was die Welt an Frieden zu bieten hat. Friede bedeutet zunächst einmal die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Genau das ist der Friede, den die Welt zu bieten hat, nicht mehr. Und auch das war damals Abzeichen des Römischen Reichs, die Pax Romana oder Pax Augusta. Der römische Friede war eine der Errungenschaften, auf welche die Römer damals zu Recht stolz waren. Da konnte man stolz drauf sein. Im Inneren des Reiches herrschte nämlich Friede. Und Konflikte unter den Bewohnern wurden nicht mehr durch Gewalt gelöst, sondern konnten durch Recht und Rechtsprechung gelöst werden. Gewalt war im Inneren des Reiches nicht mehr notwendig. Allerdings, und das ist die Einschränkung, die kleine, aber wesentliche Einschränkung, der größere Teil der Bevölkerung, eben die Sklaven, war eben rechtlos, hatte nicht das römische Bürgerrecht. Das eine und das andere, der römische Friede, die Pax Romana, war erzwungen durch die Waffen des Staates. Der Friede Jesu jetzt, welchen Paulus hier im Gruß erwähnt, geht viel weiter. Jesus hat durch sein Opfer, durch seine Übernahme meiner Schuld, den Weg zum Vater freigemacht. Er hat die Grundlage geschaffen für den Frieden mit Gott. Und dieser Friede kommt eben nicht durch Unterdrückung, durch Waffengewalt, sondern er kommt durch Befreiung. Frieden mit Gott heißt eben nicht, seinem Zorn ausgesetzt zu sein, seinem Zorn nicht anheimfallen zu müssen. Frieden mit Gott garantiert uns schon jetzt das Leben bei ihm in Ewigkeit. Wir dürfen uns schon jetzt gewiss sein, dass wir erlöst sind. Wer keine Heilsgewissheit hat, wer ohne diese Gewissheit leben muss, der kann letztlich im Leben keinen wahren Frieden finden. Denn in ihm ist immer die Unruhe vorhanden, ob er seinem Gott, dem er dienen mag, auch hinreichend nacheifert, hinreichend dient, genug Opfer bringt, ob er sich die Erlösung eben verdient. Und wer diesen Frieden nicht hat, der muss Angst haben, dem Gott wieder anheimzufallen und seinem Gott nicht zu genügen. Und das alles braucht es eben nicht, wenn sich dein Friede auf Jesus gründet. Wenn du durch sein Opfer erlöst bist, wenn du dieses Geschenk, das dir der Himmel anbietet, angenommen hast und dein Leben eben nicht mehr auf eigene Tatkraft, auf eigenen Verdienst, sondern auf sein Opfer baust. Dieser wahre, umfassende Friede macht ruhig und er macht wahrlich zufrieden. Und er wird dem Freien ebenso angeboten wie dem Sklaven damals in Korinth. Er tröstet und gibt eben Kraft in jeder Situation des Lebens und er trägt dich auch in der Stunde deines Todes. Denn wenn du diesen Frieden hast, dann darfst du gewiss sein, dass dein Heiland dich eben mit offenen Armen empfängt. Und dies galt den Korinthern damals ebenso, wie es dir und mir heute gilt. Jetzt kann man aber eben auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Und da geht es letzten Endes um die Freiheit in Christus, die uns diesen Frieden garantiert. Und so wie die Gemeinden in Galatien vermutlich zu gesetzlich wurden und von Paulus diesen Brief, der sich mit der Frage der Gesetzlichkeit auseinandersetzt, bekamen, so hatten die Korinther wahrscheinlich eher ein Problem mit der übertriebenen Freiheit um sie herum und auch in der Gemeinde. Nicht? Alles ist mir erlaubt, ist so ein stehender Begriff, nicht nur aus dem Brief Pauli, sondern eben auch aus der Stadt in Korinth. Und diese Freiheit, die bedarf der Grenzen, und auch darum geht es in diesem Brief. Und damit geht Paulus über vom Gruß zum Dank. Und das kennzeichnet eben diesen Apostel, diesen liebevollen Missionar, dass er, trotzdem er von den Missständen der Gemeinde in Korinth weiß, am Anfang seines Briefes für diese Gemeinde dankt. Wenn auch die praktische Lebensführung der Gemeindemitglieder in vielerlei Hinsicht nicht empfehlenswert gewesen sein mag, dankte Paulus dennoch für die Brüder und Schwestern und für die der Gemeinde geschenkte Gnade. Und er unterstreicht damit, dass die Gemeinde letztlich nichts zu ihrem Status beigetragen hat, sondern noch einmal, dass sie von Jesus beschenkt wurde. Reich gemacht durch die geistlichen Gaben, insbesondere durch die geistliche Rede und durch die Erkenntnis. Was es mit der Gabe der geistlichen Rede auf sich hat, damit wird sich aller Vermutung nach eine der folgenden Predigten beschäftigen. Aber die Gabe der, die Gnade der Erkenntnis, die unterstreicht Paulus ja auch schon zu Beginn des Briefes. Es ist doch die Gnade, seinen wahren Zustand als Mensch einzusehen, erkennen zu dürfen. Es geht darum, dass wir durch Jesus erkennen durften, dass wir eben der Gnade bedürfen, um vor Gott als Gerechtfertigte zu stehen. Zu erkennen, dass es nicht ausreicht, sich anzustrengen oder Regeln gerecht zu werden. Und zu erkennen, dass das auch gar nicht möglich ist. Die Gnade der Erkenntnis zeigt mir, dass ich auf Jesus als Herr meines Lebens angewiesen bin. Dass mein Leben eben nur dann nach Gottes Plan geführt werden kann, wenn ich die eigene Herrschaft über mein Leben aufgebe und Jesus zum Herrn meiner Tage mache. Und auch das galt damals wie heute, dem Freien wie dem Sklaven, dem Reichen wie dem Armen, heute, damals und in Zukunft. Dass auf diese Art und Weise Erlösung geschieht und dass diese Erlösung eben von Gott als Geschenk angeboten wird, das ist die Botschaft, von welcher Paulus schreibt. Er selbst hatte eine Gemeinde in Korinth seinerzeit gegründet. Er hatte die Stadt zum ersten Mal auf seiner zweiten Missionsreise besucht, als er von Athen kommend nach dort gelangte. Und Lukas berichtet hiervon in der Apostelgeschichte 18. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar lese ich nach der NEÜ wieder, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11. Und da berichtet Lukas von dieser Gemeindegründung in Korinth. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Pontas stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius, der Vorgänger Neros, ein Edikt erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. An jenem Sabbat sprach Paulus in der Synagoge mit Juden und Griechen und versuchte sie zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen. Nachdrücklich bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern und sagte zu ihnen: Wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selbst daran schuld. Ich habe meine Pflicht getan und werde mich jetzt an die Nichtjuden wenden. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titius Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Crispus zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus wohnten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus: Fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium und lass dich doch nichts zum Schweigen bringen. Ich bin bei dir. Niemand wird sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn in dieser Stadt gehört mir ein großes Volk. So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth und unterrichtete die Menschen über die Botschaft Gottes. Soweit Lukas in der Apostelgeschichte. Die Gründung der Gemeinde in Korinth geht dann noch weiter. Die vorhin erwähnte kurze Auseinandersetzung mit Gallio folgt dann und dann die Abreise Pauli. Und ungefähr 3 Jahre nach der Abreise erhielt Paulus dann aus dieser Gemeinde in Korinth einen Brief, in welchem ihm von ernsthaften Schwierigkeiten in der dortigen Gemeinde berichtet wurde und worin eben auch viele Fragen zur christlichen Praxis gestellt wurden. Die Antwort Pauli auf diesen Brief stellt nun dieser erste Korintherbrief dar. Und gerade weil darin so vieles über ganz praktische Probleme in der Gemeinde aufgeschrieben wurde, hat er seine Bedeutung bis heute. Und deswegen dürfen wir in der Predigtreihe oder für die Predigtreihe gespannt sein auf solche Themen wie die Sittenlosigkeit und moralische Laxheit unter Gläubigen, das Thema Heirat und Ehelosigkeit und das Verhältnis Mann und Frau. Dann, was hat es mit dem Abendmahl und mit dem Herrenmahl auf sich? Das Verhältnis der verschiedenen Gruppen in der Gemeinde untereinander. Dann schreibt Paulus über die Geistesgaben und deren Gebrauch in der Gemeinde. Und die Basis kommt eigentlich relativ weit hinten, die Gewissheit der Auferstehung. Wir werden uns mit dem ältesten Zeugnis der Auferstehung befassen, wenn wir uns mit dem Kapitel 15 befassen. Und insofern, liebe Gemeinde, war die heutige Predigt nichts anderes als ein Vorwort. Ich bin gespannt, was uns der Herr im Verlauf dieser Predigtreihe zeigen wird, was er uns sagen wird. Und ich bin gespannt auf die folgenden Predigten. Und jetzt möchte ich mit euch noch beten. Amen. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, hab vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hab Dank, Herr, dass du uns diese Worte, die du damals dem Paulus diktiert hast, erhalten hast. Dass wir uns noch heute mit diesen Themen beschäftigen können und dürfen. Herr Jesus, lass uns auch weiterhin in dieser Hinsicht wache Ohren haben, einen wachen Verstand, dass wir hören, was du der Gemeinde zu sagen hast. Herr, wir bitten dich jetzt für den Verlauf der Woche, sei du mit jedem Einzelnen, Herr. Du siehst die Probleme, die jede Einzelne hat. Herr, versieh sie auf die rechte Art und Weise, steh du bei. Herr, bekenne dich zu uns, gib uns die Kraft, uns zu dir zu bekennen. Herr, sei mit uns, um Jesu Willen. Amen.